Hallo meine lieben Podcast-Freunde, heute geht es mal wieder in eine neue Folge und zwar die zweite Folge von unserem Podcast Einfach mal abziehen. Und ja, ich begrüße hiermit auch meinen Kollegen Marvin. Ja, wie geht's dir?
Ja, hallo auch erstmal von meiner Seite aus. Hallo auch an dich, Philipp, und an unsere Zuhörer. Unsere erste Podcast-Folge ist online und jetzt sind wir in der nächsten Woche nach unserer ersten Aufnahme und sind jetzt unsere zweite Podcast-Folge am Aufnehmen. Ich habe Lust und mir geht's sehr gut und ja, wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's auch sehr gut, halt immer noch im Corona, ja, Lockdown und immer noch sehr viel zu Hause, also eigentlich fast nur zu Hause. Ja, aber sonst, ja, sonst geht's allen gut und Umständen entsprechend, sage ich mal, ist alles in Ordnung. Und bei dir so?
Ja, auch so. Heute keine Schule gehabt, weil
Ja,
Zeugniskonferenzen sind. Von daher konnte man heute auch mal in der Woche was ausschlafen und nicht um 7.45 Uhr bei einer Konferenz sitzen, wo man eh nichts macht, so gefühlt. Aber gut, das ist ja nochmal eine andere Geschichte.
ja.
So, womit fangen wir an?
Ja, mit unserem, denke ich mal, unserem klassischen Bundesliga-Rückblick, den es, glaube ich, jeden Montag geben wird, also wenn Bundesliga ist und wenn
außer wenn keine Länderspiele sind.
Ja, also Länderspiele, da sind wir, glaube ich, nicht so informiert. Ich glaube, das gucken wir eigentlich nicht mehr so aktiv. Früher war das noch was anderes, aber mittlerweile ja leider nicht mehr so. Aber naja, Bundesliga, was passiert? Ja, bei der Hertha gab es ja Entlassungen, und zwar gleich zwei. Bruno Labbadia als Cheftrainer und Michael Preetz auch nach sehr langer Amtszeit bei der Hertha entlassen, war ja schon als Spieler dort tätig. Und jetzt, ja, wir haben gerade 3:30 nehmen wir gerade auf, gerade eben hatte ich die Mitteilung bekommen auf mein Handy, dass Paul Dardai wohl wieder bei der Hertha den Posten übernimmt, hat das ja schon gemacht, ich glaube von 2015 bis 2019, also auch schon 4 Jahre.
Und dann hat er nochmal kurz, oder?
Nee, das war Čović.
Also,
war der,
ja,
war
ich hatte in Erinnerung, dass er mal kurz irgendwie eingegriffen hatte, da, als da kein Trainer war.
Nee, aber ja, bin ich mal gespannt, was es bei der Hertha gibt. Hertha ja generell auch, ja, wartet ja schon lange wieder auf den Sieg. Also die haben gegen Union, glaube ich, einen Sieg gehabt. Ich glaube, die haben auch erst 2 oder 3 Saisonsiege. Ja, also Hertha, ja, ganz schwach halt. Und vor allem mit dem Kader, den die haben, mit den Ausgaben, die die jetzt schon wieder im Sommer und auch letzten, also jetzt im vergangenen Sommer und davor im Winter hatten, mit Spielern wie Piontek, Cunha, Guendouzi, Córdoba, da müsste man eigentlich schon ja, mehr reißen. Und ja, Bruno Labbadia eigentlich generell ein guter Trainer, würde ich mal so behaupten, der auch, der es ja schon oft unter Beweis gestellt hat, aber am Anfang lief es auch sehr gut unter seiner Leitung. Ende der letzten Saison, als er für Jürgen Klinsmann kam, auch am Anfang der Saison, hatten die, glaube ich, nach 3 Spielen, ich glaube, 5 Punkte, also einen Sieg und zwar unentschieden. Und dann auch in München guten Auftritt gehabt, aber man hat sich einfach oft genug nicht belohnt. Und das ist dann halt die logische Folge daraus. Zumal, ich glaube, Lars Windhorst wird auch langsam ungeduldig, weil er steckt da ja sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viel Geld rein. Und wenn der dann sieht, dass es keine ja, Früchte trägt, dann kann der auch mal den Geldhahn ganz schnell abdrehen.
Ja, das stimmt. Und also ich muss aber dazu sagen, weil du meinst, Hertha guten Saisonstart, sehe ich anders, weil DFB-Pokal aus gegen Braunschweig, dann das erste Spiel war gut, da haben sie 4-1 gegen Bremen gewonnen, die auch nicht so gut waren, aber dann ging es dann schon direkt gegen Frankfurt mit einer 3-1 Niederlage, gegen Bayern, okay, da haben sie sich gut geschlagen, aber...
Ja, das meinte ich ja mit diesen Spielen am Anfang, dass die
ja,
noch bei so härter Niveau hatten und jetzt, also normales so Niveau der Ende der letzten Saison.
Ja, aber ich finde, das hat sich schon seit Anfang an durchgezogen. So da. Also, ich glaube, die haben dann nochmal gegen Schalke gewonnen und
ja, gegen Union
war
gewonnen.
Da jetzt auch nicht, ja.
Halt noch ein paar Punkte gut, Köln unentschieden und so weiter, aber das reicht dann halt auch irgendwo nicht und deswegen finde ich halt auch diese Folgerung ziemlich, ziemlich logisch.
Ja, ich auch.
Ich meine, welcher Tabellenplatz? Ich glaube, diesen 14. Tabellenplatz. Und dann ist es, glaube ich, ganz normal.
Ja, punktgleich mit Arminia und 2 Punkte vor Köln.
Ja, und dann gab es ja jetzt heute eine, ja, wieder eine Trainerentlassung, die ja für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Und zwar beim FC Chelsea. Und zwar ist da der gute Frank Lampard entlassen worden. Ich meine, auf Tabellenplatz 9 oder so. Und das ist ja für Chelsea ja nicht der Anspruch. Zumal die sich im Sommer ja noch so verstärkt haben und sehr viel Geld ausgegeben haben. Und Werner geholt haben, Havertz geholt haben, Thiago Silva, Ziyech und so weiter. Und dann hätte man sich ja eigentlich schon von denen erwartet, dass die ja vielleicht wieder so eine Ära in London prägen. Wie nicht vielleicht direkt wie ein Drogba, aber vielleicht so eine Ära mit Malouda, Ballack und so weiter, dass die vielleicht ein, zwei Jahre Eingewöhnung da brauchen, sich vielleicht immer für die Champions League qualifizieren und dann vielleicht auch mal einen Meistertitel angreifen. Aber ja, momentan sieht es ja nicht mal nach dem europäischen Geschäft aus. Vor allem, wenn ich dann sehe, wie Man United momentan spielt, wie City momentan spielt, generell in der Premier League auch Leicester sehr weit oben. Und dann soll ja der neue Trainer kommen, oder ist, meine ich, schon gekommen, und zwar Thomas Tuchel.
Willst du deine Meinung dazu sagen oder soll ich mal?
Ja, also mach du ruhig mal zuerst.
Also, erstmal hätte ich vor der Saison, also die haben sich ja ordentlich eingedeckt, alle gut gewesen bei ihren Clubs, dass ein Werner und Havertz nicht so performen wie in der Bundesliga. Also bei Havertz habe ich mir das eigentlich schon gedacht. Und bei Werner, ja, bei dem habe ich schon gedacht, dass er was mehr zieht, aber. Es war eigentlich schon irgendwie ein bisschen klar, weil Werner meiner Meinung nach auch ein bisschen zu sehr überhyped wird, weil Werner hat so diese Wochen, wo er richtig starken Fußball zeigt, seine Tore macht, das hat man bei Leipzig gesehen, da hat er 3, 4 Wochen, wo er alles getroffen hat und dann auch mal einen Hattrick oder so geschossen hat, aber dann hat er auch die Wochen, wo er alles verschießt und mehrere hundertprozentige Chancen verschießt. Du hast zum Beispiel oft schon, wir haben ja schon oft darüber geredet, auch das Thema Leipzig-Bayern letztes Jahr genommen, wo er da
Ja.
200, 300-prozentige Chancen verschossen hat und so das Spiel, meine ich, 0-0 ausgegangen ist.
Ja.
Und das ist natürlich, finde ich nicht, dass das der Anspruch von einem Top-Stürmer sein sollte, nur über ein paar Spieltage gute Leistung zu bringen und die anderen Spieltage dann alles wegzuwerfen. Und deshalb hatte ich da auch meine Zweifel. Und ob Thomas Tuchel hat eigentlich bei PSG immer einen recht soliden Job gemacht. Natürlich hat er nie Champions League gewonnen, was meiner Meinung nach aber mit der Mannschaft auch, also von der Qualität her, die die Spieler haben, ist es schon möglich, aber sie haben es ja auch letztes Jahr ins Champions League Finale geschafft, aber wenn man sich so andere Top-Clubs ansieht, zum Beispiel letztes Jahr Bayern oder so, da kann PSG einfach meiner Meinung nach nie mithalten, wirklich. Weil sie immer an irgendwelchen Positionen Baustellen haben, wo sie nicht zu 100% Weltklasse-Spieler haben. Und das
Ja.
sollte ein Verein mit so viel Geld eigentlich haben. Aber nochmal auf Thomas Tuchel zurück. Ich kann es absolut nicht einschätzen, wie er da performen wird. Bei Dortmund muss man sagen, hat er einen guten Job geleistet. Auch wenn ich konnte Thomas Tuchel nie leiden. Ich mag den nicht von der Person her und so und von seiner Ausstrahlung. Aber er hat einen guten Job gemacht und auch bei PSG hat er einen soliden Job gemacht. Und deshalb bin ich gespannt, ob er da Chelsea, ist natürlich auch gut mit Werner und Havertz, die beide deutsch sind, Antonio Rüdiger auch noch ein Deutscher. Da kann man natürlich sich vielleicht was aufbauen. Ist ja auch immer gut, wenn du im Ausland bist und aber einen gleichen Trainer hast aus der gleichen Nationalität. Ist auch immer gut für die Spieler. Und deshalb denke ich, kann ich mir gut vorstellen, dass er da was aufbauen wird, aber man muss abwarten.
Ja, was du gerade gesagt hast, auch zu PSG, ist auch vollkommen richtig. Ich meine, die haben solche Ausnahmespieler wie Neymar und Mbappé und auch Di Maria vorne. Im Tor Navas, der sicherlich auch stark ist, aber ich meine, dann läuft da jetzt nichts gegen Thilo Kehrer oder gegen Kurzawa oder so, aber ich meine, die laufen dann da in einem Champions League-Finale rum. Ich glaube, Kurzawa hat nicht mal gespielt, aber der hat da vorhin den ganzen Spielen gespielt. Ich glaube, der war verletzt. Aber ich meine, dann spielen da ein Thilo Kehrer oder ein Kurzawa oder ein Herrera dann im Champions League-Finale, die alle solide Spieler sind, aber halt nicht Weltklasse sind. Und das war der Unterschied. So ein Neymar, der ist sicherlich auch spielerisch viel stärker als ein Müller oder ein Mbappé, kann sicherlich auch, ist auch sicherlich genauso gut wie Lewandowski, aber oder vielleicht auch teilweise besser in vielen Hinsichten. Aber ich meine, wenn man sich mal anguckt, so generell bei Bayern hat er halt einfach das Ganze gepasst und die waren auf jeder Position Weltklasse. Und das war bei PSG, dass die manche Positionen nur hatten, wo die Weltklasse waren. Und ich bin auch sehr gespannt, was Thomas Tuchel in London abliefern wird. Ich glaube, der ist ein sehr, sehr guter Trainer. Ich glaube, was man sollte, ist ja immer ein ziemlich schwieriger Charakter. Das war ja auch letztendlich das Problem in Dortmund, dass er sich dann mit dem Watzke gezopft hatte.
PG
Und
auch.
bei PSG auch. Und dass man, ja, der ist sicherlich ein guter Trainer. Und ja, man muss einfach mal abwarten, was da gibt. Generell von Chelsea bin ich jetzt kein Fan, aber ich hätte mich schon gefreut, wenn da vielleicht halt, ein Werner oder ein Havertz reingeschlagen hätten. Werner war ja am Anfang sehr, sehr stark und hat ja auch viel ein paar Tore gemacht. Aber jetzt so in den letzten 2 Monaten oder so hat er ja gar nicht mehr genetzt und außer jetzt gegen den Viertligisten im Carabao Cup. Und ja, muss man mal abwarten, was passiert.
Ja, vor allem wäre es ja auch viel Werbung für den deutschen Fußball, wenn es da so ein Duo gäbe, was da die ganze Liga mal so ein bisschen kleinstrampeln würde. Zum Beispiel auch ein İlkay Gündoğan, der macht ja, was der gerade bei Man City leistet, das ist wirklich, der spielt momentan in der Form seines Lebens. Und das ist natürlich auch da mal, da hast du auch mal in einer Liga wie der Premier League einen deutschen Fußballer, der rasiert. Oder wie es in der La Liga ist, ein Toni Kroos, der da bei Real Madrid Führungsspieler mit ist. Und
Ja.
sowas finde ich, wäre halt gut für den deutschen Fußball, auch wenn es da einfach mal so ein Duo gäbe, was da die Liga einfach zertrampelt und einfach da
Ja.
jeden an die Wand spielt und dann auch mal die Meisterschaft holen und alles.
So vom reinen Können her oder von den Anlagen her, also Werner hat sicherlich die Anlagen, das zu schaffen. Ja, wir hatten gerade eben das Bayern-Spiel da, manche Partien, da macht er da Hattricks und macht dann viele Tore. Und dann gibt es Spiele, ich weiß ja, das Spiel davor war meint in Leverkusen, da hat der, glaube ich, wirklich 600%, also nicht hundertprozentig, aber 6 wirkliche Großchancen liegen lassen. Und dann in der Allianz Arena hätte Leipzig das Ding gewonnen, dann wäre es nochmal zu dem Zeitpunkt richtig spannend der Meisterschaft geworden. Und da hat man dann einen Sieg in München einfach liegen lassen. Und Werner musste einfach die Kisten machen. Ja, generell kann man, glaube ich, festhalten, dass Werner halt einfach herz und konstant ist.
Ja, finde ich auch. Und also Chelsea muss ich halt was überlegen. Ich würde da an deren Stelle noch einen zweiten Stürmer holen, den man mit einem Tammy Abraham oder einem Giroud hat, aber die auch jetzt nicht absolute Weltklasse sind.
Ah.
Und deshalb würde ich da mal nachdenken, ob man da vielleicht noch mal irgendwo was einkaufen sollte.
Ja, oder einfach aus der eigenen Jugend mal gucken, was so vorhanden ist, ob da irgendwer Gutes ist.
Ja, genau, Jugendarbeit auch
Aber
mal gut.
ja, damit hätten wir, glaube ich, das Thema Trainerwechsel für diese Folge mal abgeschlossen und machen weiter mit unserem Rückblick. Ja, also aus meiner Sicht ein guter Spieltag natürlich als Fan von Bayern und ja, auch von Werder Bremen in einer gewissen Weise. Ja, ein solides 4-0 auf Schalke. Ein abgeklärter, ruhiger Auftritt. Das, was man eigentlich auch erwartet. Und am Ende vielleicht 4-0 war vielleicht ein bisschen hoch. 2 oder 3-0 wäre verdient gewesen. Wobei Schalke halt auch in den ersten 10 Minuten eine richtige große Chance durch Uth hatte. Aber sonst war Bayern echt, hat das Spiel ja auch gemacht und dominiert und da kann man sich nicht beklagen und auch Bremen mit einem guten Auftritt in Berlin mit einem 4-1, was damit ja auch das endgültige Aus für Labbadia besiegelt hat. Ja, war ein guter Spieltag.
Ja, die Meinung teile ich nicht ganz mit einem guten Spieltag. Denn der erste FC Köln hat wieder Punkte liegen gelassen. Wie so oft leider. Und zwar gegen Hoffenheim mit einem 3-0, was meiner Meinung nach absolut gar nicht verdient war. Auch wenn man sich über die Elfmeter, kurze Sache dazu, Hoffenheim hat durch 2 Tore, durch einen Elfmeter und durch ein Tor, durch einen Eckball gewonnen mit 3 zu 0. Und die beiden Elfmeter sind natürlich unstrittig, das war auch dumm gemacht, aber die Ecke war auch, das war halt auch wieder ein bisschen, dass der Ball da so hinkommt, das passiert einmal in 10 Spielen so, das ist natürlich auch dieses Pech, also dieses Glück, was bei Köln nicht vorhanden ist. Und Hoffenheim hat halt in dem Spiel das Glück. Und ich meine, die sind auch da unten drin. Und das ist halt oft meiner Meinung nach auch ein großes Problem der Kölner, dass sie auch einfach nicht mal das Spielglück haben. Weil meistens kriegt halt die gegnerische Mannschaft das Spielglück und das ist halt auch dann in die Breite gesehen ist das halt dann auch einfach zu viel und deshalb kommt es dann auch oft zu dem Abstieg. Aber jetzt mal aufs Spiel zu schauen. Also meiner Meinung nach hat da Köln spielerisch ihr bestes Spiel die ganze Saison gezeigt. Ausgenommen vielleicht mal von, ja, auch das nicht, weil gegen Dortmund und Bayern standen sie was hinten drin, da haben sie zwar auch nicht schlecht gespielt, meiner Meinung nach, aber gegen Hoffenheim hatten sie wirklich auch, ich glaube, sie hatten sogar mehr Ballbesitz. Ich weiß nicht, ob das überhaupt schon mal die Saison vorgekommen ist, weil Hoffenheim eben genau das gemacht hat, was Köln normalerweise macht, sich hinten reingestellt. Hoffenheim über weite Strecken des Spiels hinten drin mit 11 Mann, Köln mit viel Ballbesitz. Hatten auch ein paar gute Chancen, vor allem zwei durch Marius Wolf nach einer Ecke. Einmal Baumann grandios gehalten und einmal hat der Innenpfosten leider gerettet.
Ja, das war
Und
teilweise Pech.
dann noch ein Elfmeter für Modest, wo das Spiel aber eh schon gelaufen war, der eigentlich nicht schlecht geschossen war, halt einfach, den wollte er halt einfach reinhauen, ohne groß nachzudenken, ohne da irgendwelche Spirenzchen beim Anlauf zu machen. Der war auch, kam auch eigentlich gut, aber war halt. Baumann ist, glaube ich, sogar, hat die beste Elfmeterquote der Liga über die letzten Jahre, hat den halt einfach gut gehalten und dann kommt halt das eine zum anderen und ja, dann verliert man halt auch wieder so ein Spiel und man kriegt wieder noch mehr Kritik nach dem Sieg gegen Schalke und jetzt kommt es meiner Meinung nach sehr aufs Spiel am Sonntag gegen Bielefeld an, weil das meiner Meinung nach das alles entscheidende Spiel ist heim, leider, das ist natürlich
Das
bei
hast du aber schon
Benedikt.
am Dienstag gesagt, zum oder Mittwoch zum Spiel gegen
Gegen
Schalke.
Schalke. Ja, aber
Ja.
gegen Schalke haben sie ja gewonnen.
Naja, aber das war, du meinst, das wird ein entscheidendes Spiel und
Ja, hätten sie das verloren, dann wären sie für mich abgestiegen. Aber genau so ein Spiel ist jetzt auch wieder Bielefeld. Weil Mainz hat wieder gepunktet gegen Leipzig und dadurch ist die, davor waren sie 7 Punkte weg, meine ich. Schalke und Mainz, das war natürlich mein Abstand, aber so sind jetzt wieder nur noch 5 und ne, 8 waren sie sogar weg, Entschuldigung.
Ja.
Und so sind es wieder nur noch 5. Und das ist halt 5 Punkte, die hast du schnell aufgeholt. Und deshalb finde ich, sollten die da immer dieses Polster beibehalten. Und vor allem Arminia Bielefeld ist für mich auch, ich würde sagen, diese 4 Mannschaften, weil ich, um ehrlich zu sein, nicht davon ausgehe, dass Hertha da am Ende noch unten drin stehen wird. Ich denke, die werden irgendwo ihre paar Punkte noch holen und sich da unten nicht wirklich im engeren Kreis des Abstiegskampfs befinden. Und deshalb denke ich, dass es da unter diesen 4 Mannschaften ausgetragen wird. Wobei ich auch glaube, dass Schalke sich nochmal fangen wird. Deshalb muss man so Spiele gegen Bielefeld einfach gewinnen. Damit wären sie dann auch nicht mehr 16. Das wäre auch schon mal wichtig. Und deshalb muss man einfach schauen, wie es wird.
Ja, also unter der Woche hatten sie ja noch spät die 3 Punkte auf Schalke mitgenommen, in einem sehr umkämpften Spiel. Und ja, Bayern hatte ja auch glücklich, ja, was heißt glücklich, aber hat noch die 3 Punkte in Augsburg mitgenommen durch einen Elfmeter, der von Lewandowski verwandelt wurde. Und dann hatten sie sogar noch ein bisschen Glück, dass der eine Elfmeter von Finn Bogason geschossen an Pfosten ging und dann nicht vom Pfosten rein, sondern zum Glück rausgesprungen ist. Und das war halt auch wieder so ein Bayern-Spiel, was in den letzten Wochen typisch ist. Sie machen eigentlich ein gutes Spiel in den ersten 45 Minuten und führen 1-0 und spielen auch sehr, sehr solide, hätten auch höher führen müssen. Und dann lassen sie sich irgendwie wieder von so einer Mannschaft wie Augsburg, die ja eigentlich bei weitem nicht auf dem Niveau von Bayern ist, lassen sie sich eigentlich wieder da hinten reindrängen und lassen dann Augsburg das Spiel machen. Und das verstehe ich dann einfach nicht, aber. Naja, mit dem immerhin gewinnen sie und man sieht jetzt ja auch zum Beispiel, Leipzig hat Punkte liegen lassen in Mainz, Dortmund hat schon wieder verloren, Leverkusen hat verloren und damit sieht man ja auch eigentlich eindeutig, dass dem nächsten Titel ja nichts im Wege eigentlich mehr steht, weil Bayern kann sie irgendwie nur selber schlagen, weil man ja sieht, weil Bayern gewinnt dann halt so ein Spiel gegen Augsburg glücklich 1-0. Und Leipzig verliert dann halt 3-2 in Mainz. Und denen fehlen, glaube ich, halt auch diese Mentalität teilweise, also den ganzen Verfolgern, weil es immer so in der Saison ist, dass eine Mannschaft wirklich 20 Spieltage lang mit Bayern mithalten kann. Und dann Bayern verliert auch 3-2 gegen Gladbach. Aber denen passiert das maximal 2, 3 Mal in der Saison. Und Leipzig und Dortmund, ich Ich weiß gar nicht, wie oft die schon gegen unterklassige Mannschaften hier unten drin decken, Punkte liegen lassen. Bei Dortmund fällt mir jetzt schon spontan Augsburg. Union jetzt ist jetzt nicht unten drin, aber ist ja auch keine unbedingt eine Ultra-Top-Mannschaft. Gegen Mainz haben sie Punkte liegen lassen. Dann haben sie gegen Köln verloren. Und das ist halt wieder so typisch Dortmund, meiner Meinung nach. Oder Leipzig lässt Punkte gegen Köln liegen und verliert gegen Mainz. Und sowas passiert Bayern halt auf Dauer nicht. Bayern ist halt, was das angeht, einfach viel zu konstant. Und ja, das ist das, was, glaube ich, viele bemängeln, einfach an der Bundesliga. Weil Bayern spielt sicherlich momentan auch keinen schönen Fußball, aber die spielen halt ergebnisorientiert. Und solange man die 3 Punkte immer mitnimmt, ist ja eigentlich egal, ob man mal dreckig ein Spiel oder auch teilweise unverdient mal Spiele gewinnt. Das ist dann halt mal so.
Ja, da zeichnet sich meiner Meinung nach auch immer noch dieses Stück Klasse mehr ab bei Bayern als bei den anderen Mannschaften, dass sie einfach auch, wenn sie mal ein schlechtes Spiel haben, trotzdem die Klasse haben, das Spiel zu gewinnen. Und das ist halt, bei Leipzig ist, glaube ich, das größte Problem, dass die einfach keinen richtigen Stürmer haben. Also Sørloth haben die, aber der hat, glaube ich, ein Tor gemacht in der Bundesliga gegen Dortmund.
Hätte
Und
auch
da
nicht die
war es leider.
Klasse. Hätte auch nicht die Klasse.
Ja,
Da.
der ist erstmal noch viel zu jung und unerfahren. Ich meine, das ist, der hat vorher in Norwegen, meine ich, gespielt.
Ja.
Und ja, der muss sich halt auch erstmal reinfinden. Der ist noch jung und wenn du nur so einen Stürmer hast, dann kommst du halt nicht weit. Und deshalb ist das bei Leipzig genau das gleiche wie bei Köln oder auch wie wir vorhin schon über Chelsea geredet haben. Die brauchen einfach einen Stürmer, weil dann, glaube ich, wird es auch sehr, sehr viel besser laufen. Aber das ist natürlich auch moment, also in der normalen Zeit ist das ja nochmal was anderes. Aber momentan klagen viele über Geldprobleme. Und das ist natürlich auch einfacher gesagt als getan so. Und deshalb muss man halt gucken, wie es weiterläuft und wie die Mannschaften sich schlagen. Aber ich glaube nicht, dass da diese Saison irgendwer noch an Bayern rankommt, weil die einfach, natürlich spielen die momentan nicht ihr besten Fußball, aber sie gewinnen immer noch und andere Mannschaften verlieren. Ich glaube, da sind jetzt auch schon 5 Punkte Abstand oder so. Ich bin mir nicht sicher. Sieben Punkte Abstand und das auf Bayern wieder aufzuholen mit so einer uns konstanten Leistung, die darunter zeigen, ist ein Brett.
Ja.
Und glaube nicht, dass das die Saison noch machbar ist.
Ja, also ich hoffe mal, also ich gehe davon auch aus, Bayern die Meisterschaft gewinnt. Double ist leider ja nicht mehr möglich, also Triple nach der bitteren Niederlage in Kiel, aber ja, das ist vielleicht auch gar nicht mal so krass schlecht, weil ich meine, dann können sie sich in den Pokalwettbewerben vollkommen auf die Champions League konzentrieren, weil ich meine, jetzt kann man sicherlich auch mal mehr rotieren in der Bundesliga, wenn man halt diesen Vorsprung jetzt schon hat. Und natürlich soll man das nicht so auf die leichte Schulter nehmen, aber Bayern kann sicherlich jetzt deutlich mehr rotieren als andere Mannschaften. Und ja, und kann sich dann vielleicht auch mehr auf die Champions League konzentrieren, die ja nach der Meisterschaft. Oder eigentlich wird das die Champions League immer über die Meisterschaft stellen, natürlich das große Hauptevent, weil Champions League zu gewinnen ist natürlich immer noch was Besonderes als Meister zu werden. Und ja, deswegen, ich habe auch keinen richtigen Favorit, was die Champions League angeht, weil ich meine, jede Mannschaft schwächelt irgendwie. Wenn man sich Liverpool anguckt, Man United ist ja nicht mal mehr in der Champions League. City schwächelt immer. Real, Barca, er sind momentan auch nicht auf ihrem Top-Niveau. Und irgendwie kann auch jeder jeden schlagen, habe ich das Gefühl. Wenn man auch so sieht, dass Man United 5-0 gegen Leipzig gewinnt und dann irgendwie gegen den türkischen Verein in ihrer Gruppe verliert, das zeigt ja eigentlich schon, wie wahnsinnig eng das dieses Jahr sein wird. Und ich habe auch keinen klaren Favoriten.
Ja, geht mir ähnlich, wobei ich sagen muss, dass ich Man City so unter den Mannschaften, die jetzt noch da sind, momentan als konstanteste Mannschaft ansehe, weil die auch momentan in der Premier League, ich glaube, die sind jetzt wieder Zweiter oder so, die haben sich wieder nach vorn gekämpft, die hatten ja einen schlechten Saisonstart.
Ja, die waren echt schwach, aber jetzt sind die echt wieder vor. Die
Und
sind.
jetzt sind sie ja so ein Zweiter hinter Menu mit einem Spiel weniger,
Ja.
das heißt, mit einem Sieg wären sie davor. Eine Mannschaft wie Liverpool ist momentan völlig im Loch, meiner Meinung nach.
Ja.
Dann so Barca PSG, die spielen gegeneinander, das heißt, einer von, die stechen sich schon mal gegenseitig aus. Gibt es auch nur noch eine von und beide sind jetzt auch nicht, in der Verfassung, um die Champions League zu gewinnen, meiner Meinung nach.
Ja.
Bayern momentan auch am Schwächeln. Chelsea sowieso nicht gut. Atletico kann man eigentlich auch noch zu Favoriten dazu zählen, wobei ich nicht glaube, dass sie sich international so durchsetzen können wie national. Aber das muss man natürlich alles abwarten. Also ich glaube, es wird ziemlich ausgeglichen in der Champions League, genauso wie im DFB-Pokal.
Ja. Ja,
Ich
das
meine,
wird interessant auf jeden Fall.
in der Champions League kommt es auch, also in der Liga kommt es ja viel auch vor allem auf die konstante Leistung an. Und in der Champions League kommt es ja auch sehr, sehr viel auf die Tagesleistung an. Und ich meine, jede Mannschaft kann in einem Champions League K.O.-Phase, können die alles abrufen. Und wenn die mal richtig motiviert sind, dann kann da jeder gewinnen. Von daher ist es jetzt
Ja.
noch schwer zu sagen.
Siehe Lyon, die letztes Jahr in der Liga Siebter wurden und dann Juventus und City rausgeworfen haben und noch gegen Bayern keine schlechte Leistung gezeigt haben.
Ja, oder auch Ajax mal ein Jahr
Ja,
davor,
ja.
wo die im Halbfinale unglücklich sogar gegen Tottenham rausgeflogen sind. Da hatte
Ja.
Lucas Moura, glaube ich, ganz am Ende der Partie noch ein, zwei Tore gemacht, wodurch sie
Ja,
dann
der hat einen
rausgeflogen
Hattrick
sind.
gemacht. Die lagen Hinspiel 1-0 in London bei Tottenham haben sie gewonnen durch den Tor von Van de Beek. Und hat De Ligt, meine ich, oder De Ligt früher sehr früh ein Kopfballtor gemacht, dann hat Ziyech nachgelegt und dann stand es ja mit beiden Spielen zusammen 3-0. Da dachte man eigentlich, dass die Messe wäre gelesen. Und dann hat Lucas Moura mal noch einen Hattrick rausgezaubert und hat dann Tottenham so ins Champions League-Finale befördert. Und das ist immer so in der Champions League, die Champions League ist immer für Überraschung gut und ja, muss man mal abwarten. Ich bin mal sehr gespannt, wie das abläuft. Und ja, jetzt will ich mal so ein bisschen das Thema Fußball nicht ganz verlassen. Allerdings, ja, es hat schon was mit Fußball zu tun, aber eher mit virtuellem Fußball. Und zwar ist jetzt am Freitag, also letzten Freitag in FIFA das, ja, kann man so sagen, das größte Event rausgekommen. Und zwar das Team of the Year. Kurzerklärung für diejenigen, die kein FIFA spielen oder nicht wissen, was das ist. Team of the Year kommt jedes Jahr in FIFA, in dem Simulationsspiel FIFA im Januar. Und dort werden die, ja, 11 besten Spieler mit einer Karte ausgezeichnet, die viel besser sind als die normalen Karten. Es gibt normale Standardkarten und diese Totti-Karten kriegen dann, ja, sehr, sehr heftige Upgrades, also sind nochmal viel, viel besser. Und dieses Jahr konnte man nur durch Abwählen, also nur durch Stimmen der Spieler konnte man wählen, wer ins Totti kommen soll, sonst war es immer so, dass 50% der Stimmen der Spieler waren und 50% noch von EA, also dem Publisher von FIFA. Und ja, ins Team of the Year sind gekommen Manuel Neuer als Torwart, Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold, in der Innenverteidigung Van Dijk und Ramos, Linksverteidiger Alphonso Davies, im Mittelfeld Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes und Joshua Kimmich. Und im Sturm, da kommt eine Kontroverse, worüber wir, glaube ich, gleich auch noch reden. Und zwar Lewandowski und Ronaldo, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen, dass die beiden es verdient haben. Allerdings als dritten Stürmer Kylian Mbappé. Und da gab es jetzt schon Schlagzeilen, dass EA da wohl ihre Finger im Spiel hatte, dass der einen Totti bekommen hat, obwohl in den Abstimmungen, die irgendwie geleakt wurden, Messi vorne war. Und dass Mbappé es wohl irgendwie nur geschafft hat, weil er auf dem Cover von FIFA ist und weil der ja so mit EA gepartnert ist und weil Lionel Messi, also Barcelona, bei Pro Evolution Soccer, also dem Konkurrenten von FIFA, unter Vertrag stehen. Und ja, was ist deine Meinung dazu? Zu diesem Skandal, sage ich mal, am
Ja, also
Freitag.
erstmal sollte man hinzufügen, das haben wir noch gar nicht so erwähnt, dass Philipp und ich große FIFA-Fans sind und
Ja.
auch viel FIFA spielen. Und ja, meine Meinung dazu. Also, das haben wir schon viel auch mit Freunden besprochen und so. Also, ich finde generell hat Mbappé es nicht so sehr verdient wie Messi. Jedoch zählt im Totti auch viel die mannschaftliche Leistung, nicht nur die persönliche Leistung, sondern auch die mannschaftliche Leistung. Und angesichts da Barca eine sehr, sehr schwache Saison letztes Jahr gezeigt hat und auch dieses Jahr, was ja auch noch da rein zählt, nicht so stark wie die Le Ende letzte Saison, aber auch keinen guten Start hatte, denke ich, dass Messi da auch ein bisschen drunter geleidet hat. Aber vom Und Mbappé war halt im Champions-League-Finale und hat auch mit dazu beigetragen. Meiner Meinung
Ja.
nach hätte es Neymar mehr verdient, weil Neymar viel, viel mehr meiner Meinung nach dazu beigetragen hat, PSG ins Champions-League-Finale zu bringen und auch generell über die ganze Saison eine viel bessere Leistung gebracht hat. Aber darüber kann man sich auch streiten.
Ja.
Aber generell gesehen, finde ich, spielerisch gesehen, hätte es Messi ins Team of the Year verdient. Mit der mannschaftlichen Leistung einbezogen und allem zusammen, finde ich, hat Mbappé schon mehr verdient als Messi. Aber da gehen die Meinungen natürlich auseinander, weil jeder auch vielleicht die Spieler anders mag oder die Vereine anders ansieht. Aber ich finde, am Ende des Tages hätte es keiner von den beiden verdient und eher, dass Neymar da reingehört. Und was das Thema mit angeht, dass Mbappé da nur reingekommen ist, dass er, weil er EA-Partner ist, schwierige Geschichte. Ich meine, wir haben da nicht so die Einblicke, wie das da abläuft, was EA da macht. Und deshalb, ich bin nicht ein Freund von solchen Vorurteilen, da direkt so Vorurteile zu
Safe.
verbreiten, dass EA das nur gemacht hat für den Kommerz oder weil Mbappé sowieso gepartnert ist und damit er noch länger gepartnert bleibt und Werbung fürs Spiel macht. Das glaube ich eher nicht. Also ich denke schon, dass da nicht mit falschen Mitteln gespielt wurde. Und wenn, dann kann es eh keiner von uns zu 100% beweisen. Und von daher, ja, ich reg mich darüber jetzt nicht so auf. Ich
Ich
reg
auch
mich
nicht.
beim Team of the Year jetzt eher über andere Sachen auf, was zum Beispiel die Ratings betrifft oder so. Sollte man zum Beispiel Lewandowski erwähnen, der Spieler des Jahres geworden ist. Und dann normalerweise kriegen im Totti immer die Spieler des Jahres, zum Beispiel letztes Jahr Luka Modric oder
Nee,
davor, sie haben
letztes Jahr,
ja,
war Messi.
letztes Jahr Messi und davor das Jahr Modric oder generell auch Ronaldo oder so, die kriegen dann immer eine 99 und Lewandowski hat nur eine 98 bekommen. Und natürlich ist das trotzdem eine gute Karte und der ist auch gut spielbar und das ist eine Kleinigkeit, aber im Endeffekt regt es schon auf, weil ich finde, dass in FIFA vor allem die Deutschen, also die Premier League und auch die La Liga, besser behandelt wird als die Bundesliga, wobei die Bundesliga eigentlich eine sehr, sehr große Partnerschaft mit EA hat. Die anderen
Ja.
beiden Ligen zwar auch, aber trotzdem finde ich, dass die Bundesliga ein bisschen
Ja, die mit.
untergeordnet ist
Ja.
den anderen beiden Ligen. Und das stört mich halt ein bisschen und ja. Was sagst du denn dazu?
Ja, also ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass ein Mbappé im Totti ist, aber ja, ich habe eine ganz andere Meinung. Meiner Meinung nach hat es Mané am meisten verdient. Weil
Stimmt.
Mané hat absolut Weltklasse-Fußball gespielt. Mané ist auch meiner Meinung nach der beste linke Außenspieler der Welt, weil Ronaldo spielt ja eigentlich nicht als Linksaußen. Ronaldo ist ja ein Stürmer. Und der war ja letztes Jahr im Team of the Year und der hat dieses Jahr eigentlich, finde ich, noch mehr verdient, weil der ist mit Liverpool Meister geworden und spielt absoluten Weltklasse-Fußball. Ist meiner Meinung nach einer der besten Spieler der Welt und der hätte es meiner Meinung nach mehr verdient als Messi. Oder auch als Mbappé und Neymar, weil er hat einen großen Pokal gewonnen mit der Premier League. Eigentlich so den größten nationalen Pokal, den du gewinnen kannst. Okay, in der Champions League sind sie jetzt nicht so weit gekommen, aber er hat super Leistung gebracht. Und er hätte es meiner Meinung nach verdient, da vorne zu sein. Und ja, was die Ratings betrifft, sieht man ja generell, wir haben jetzt Montag, das Totti kam am Freitag raus und man muss sich so vorstellen, das Event ging normalerweise immer von montags bis montags, also eine Woche. Und jetzt geht das von freitags bis montags, also eine Woche und noch ein paar Tage. Und
Also man weiß es noch gar nicht. Es kann
ja,
also.
aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass es so lange dauert. Und zwar kommen immer zuerst die Totti-Stürmer raus, also drei Stürmer, Mbappé, Ronaldo und Lewandowski dieses Jahr. Und gestern kamen die Mittelfeldspieler raus und morgen Abend kommen die Verteidiger raus. Und ja, wenn man das so sieht mit den Ratings, natürlich ist das schon krass, dass immer die Spieler, die Weltfußballer wurden, immer 99 bekommen haben, Lewandowski jetzt nicht. Finde ich natürlich als Bayern-Fan auch irgendwo schade, aber kann man nichts machen. Und es wurde ja auch generell, also EA hat das ja generell gesagt, dass die Totti-Karten jetzt nicht mehr so ultra krass geboostet worden sein wie letztes Jahr, weil wenn man sich ansieht, was zum Beispiel letztes Jahr einen Kevin De Bruyne für Totti hatte, wenn man das mit jetzt vergleicht. Der hatte in FIFA gibt es Sets, der maximale Set ist 99, aber es gibt keine Karte, die in jedem Set 99 hat, weil es gibt die Werte Tempo, Dribbling, Schuss, Passen, Physis und Verteidigung. Und wenn man schon alle Werte über 80 hat, das ist schon absolut heftig. Und ein De Bruyne, der hatte, glaube ich, letztes Jahr jeden Stat über 90, außer Def und Pace. Und Pace hatte der 88 und Def 82. Und wenn man das mit der Karte von diesem Jahr jetzt vergleicht, der hat genauso gut gespielt wie das Jahr zuvor und wurde sogar als bester Mittelfeldspieler der UEFA ausgezeichnet. Und der hat eine deutlich schlechtere Karte bekommen mit viel schlechteren Stats. Und in Lewandowski, wenn man sich die Karte anguckt, der hat auch eine schlechtere Karte bekommen. Ronaldo hat eine schlechtere Karte bekommen. Also da sieht man, dass EA da schon ein bisschen zurückrudert mit den Totti-Karten. Weil ja, die haben halt auch immer, natürlich war das ein bisschen surreal, dann halt mit diesen komplett krassen Upgrades, dass ein Messi dann zum Beispiel 99 Kopfballgenauigkeit hat, obwohl man ja weiß, dass Messi ziemlich klein ist. Ja, finde ich das halt schon ein bisschen schade so, aber mein Gott, muss man abwarten. Generell, dass Totti für so FIFA-Spieler, wir zahlen da jetzt kein Geld rein und wenn, dann halt auch nur wenig. Aber zum Beispiel in dieses Spiel habe ich noch keinen Cent reingezahlt. Im letzten Jahr hatte ich, glaube ich, über 100 Euro drin, aber dann Totti zumindest. Und wahrscheinlich, obwohl wir beide schon im letzten FIFA, ja, das Glück hatten einzuziehen. Und zwar hatte ich letztes Jahr mit einem anderen Freund zusammen, ja, also besser ging es kaum, haben wir Lionel Messi Team of the Year gezogen mit dem höchsten Rating, mit einem 99er Rating, mit einem ja, Preis, der 4,5 Millionen beträgt. Das ist sehr, sehr viel auf FIFA ausgewirkt. Also damit kann man sich so unnormal ein gutes Team kaufen. Und du hast ja letztes Jahr auch schon Glück und das war ja sogar an einem besonderen Ort, ne? Der
Ja,
Totti
also
Pool.
es war halt so eigentlich nicht erlaubt, aber ich habe meinen ersten Totti in der Schule gezogen und sozusagen habe ich eigentlich rein vom Ding her habe ich zwei Totti letztes FIFA gezogen
Ja,
und das
okay,
war auch in
aber.
der Schule. Aber man muss dazu sagen, also Delikt habe ich zweimal gezogen. Der eine war zur Totti-Zeit. In der Schule aus meinen Weekend League Rewards. Weekend League, das ist für alle, die es nicht wissen, da spielst du 30 Spiele am Wochenende, also Freitag bis Sonntag kann man 30 Spiele, beziehungsweise ich glaube bis Montag 9 Uhr
Ja.
kann man, muss man 30 Spiele spielen und das Ziel ist, so viele wie möglich zu gewinnen. Und je mehr du gewinnst, desto bessere Packs bekommst du. Und daraus habe ich dann eben Delikt gezogen und da habe ich mich natürlich sehr gefreut, auch wenn es, glaube ich, sogar zu dem Zeitpunkt der günstigste Totti war, den man hätte ziehen können.
Ich glaube, Alisson war
Ja,
günstiger.
stimmt, Alisson Becker, der Torwart von Liverpool, war noch günstiger. Aber Feldspieler, also abgesehen von Torwart, Torhüter generell in FIFA immer was günstiger. Aber abgesehen von Torhütern, die Feldspieler war das, glaube ich, der günstigste. Aber es war mir in dem Moment egal, weil es einfach dieses
Ja,
Feeling geil war.
es war sehr lustig, es war sehr lustig. Ich war auf dem
Ja.
Pausenhof und das Lustige war, auf dem Handy hat man eine andere Animation als auf der PlayStation. Und zwar kommt dann, öffnet sich das Pack und auf der PlayStation, dann sieht man schon vorher, dass ein sogenannter Walkout heißt das, dann kommt so eine Animation und dann sieht man schon, dass es ein besserer Spieler ist. Dann kommt dieses Blau, diese Totti-Spieler haben eine blaue, sind blau vom Design her und dann kommt so ein Blau, Gold, Lila. Und dann sieht man, dass es ein Team of the Year ist, dann kommt das Land, die Position und der Verein. Und auf der Handy-App war das ganz anders. Da öffnet man das Pack und dann kommt so Konfetti halt in der Farbe, aber die Farbe sah ähnlich aus wie ein anderes Special Card. Deswegen dachten alle, dass es ein Inform wäre, also ein anderes Special Card. Und ich wusste aber direkt, dass es ein Team of the Year ist. Und ja, hab dann gesagt, Alter, du hast einen Totti gezogen und alle haben das irgendwie erst später gecheckt und das war dann sehr lustig. Und das war dann auf dem Pausenhof.
Alle haben
Und
rumgeschrien, irgendwie Totti, Totti, oh mein Gott.
ja, das war schon sehr lustig, war cool.
Ja, das war echt cool. Und der zweite, das war, den kann man eigentlich nicht so dazu zählen, das war am Ende von FIFA, also so, wenn es so der Zeit entgegengeht, wo der neue FIFA-Teil rauskommt, es kommt ja jedes Jahr ein neuer FIFA-Teil raus, kann man alle Karten, die irgendwann mal gekommen sind, ziehen. Und da saßen wir in der Schule, hatten irgendwie Langeweile und da habe ich die ganze Zeit von Coins Packs aufgemacht halt. Und da kam dann mein zweiter Totti raus. Aber wie gesagt, den kann man nicht so dazu zählen. Es war auch ein Delikt. Aber der hatte halt nicht mehr den Stellenwert, den der Totti während des richtigen Tool-Events hatte.
Ja, der hat dann während des Totti-Events, ich glaube, fast 1 Million, glaube ich,
Ja,
gekostet.
9,
Und
920 habe ich den verkauft, das weiß ich sogar noch.
ja, dann halt bei da hat er irgendwie, glaube ich, gekostet rund 200k oder so. Das ist ja, zumal zum Ende von FIFA werden halt eh immer viel, viel krassere Karten released, sage ich mal. Dann hat dann einen normaler Spieler, der eigentlich eine 80er-Karte hat, eine 95er-Karte mit komplett overpowered Stats, weil ihr halt am Ende noch ein bisschen das Spiel aufrechterhalten will, weil im Sommer spielt ja kaum jemand noch FIFA, weil dann sind die größten Events schon fertig, es ist Sommerpause und es kommt kaum an Stuff raus. Und ja, das ist dann, geht dann immer so zum Ende von FIFA hinzu, was aber auch echt immer noch ein bisschen nice von EA, aber naja, wir hoffen natürlich, dass wir einen der beiden Team of the, dass einer von uns beiden einen, oder vielleicht auch wir beide einen Totti ziehen könnten. Bei Marvin habe ich eher das Gefühl, weil er hat ja dieses Jahr schon ein sehr gutes Team mit sehr vielen Coins. Er hat auch deutlich mehr Coins als ich, weil ich hatte jetzt schon ein paar Schwierigkeiten in FIFA. Und ich hatte auch schon eigentlich viel Glück, habe Cristiano Ronaldo, Puskás aus dem IKEA-Pack und so weiter gezogen, aber ja, Marvin hat schon echt ein sehr, sehr solides Team, also sehr, sehr gutes Team, hat einen sehr hohen Coinstand, hat noch sehr viele Packs übrig. Ich habe meine ganzen Packs jetzt schon verzogen. Und ja, vielleicht kommt bei dir noch ein Totti, vielleicht auch bei mir mit ein bisschen Glück, aber muss man mal
Wird man
abwarten.
sehen. Da werden
Ja,
wir
ja.
dann, denke ich, also falls es so sein wird, denke ich mal, wird man da nächste Woche Montag mehr
Ja.
hören. Beziehungsweise
Ja,
für
das.
euch Mittwoch.
Ja, stimmt. Dann ist Totti wenn schon vorbei, aber ja, generell löst es immer, finde ich, ein ganz besonderes Gefühl aus. Ich meine, als Team of the Year ist schon was Cooles. Ich meine, allein die ganzen YouTube-Streams dann oder Twitch-Streams zu gucken bei den größeren YouTubern wie Gamer Brother oder Montana Black, die dann ja, ganz viele Packs öffnen, dann zuzugucken, dass die dann vielleicht einen Totti ziehen, ist schon ja, cool. Und das löst dann irgendwie auch einen Hype auch aus, obwohl die Packs nicht einem selber gehören, freut man sich natürlich dann für die anderen, wenn die dann Totti ziehen. Und ja, Totti ist einfach mit die coolste, also ist einfach mit Abstand die coolste in FIFA. Und vor allem, wenn man dann, ich habe mit einem Freund diesen Lionel Messi gezogen und das war unglaublich, also wirklich, das Gefühl ist wirklich sehr, sehr cool. Und ja, das was, denke ich mal, zum Talk hier, zum Totti Talk oder zum FIFA Talk. Und ja, wir haben nur ein Thema offen für heute und das betrifft die Formel 1.
Ja, da blicken viele Formel-1-Fans, glaube ich, sehr, sehr gespannt drauf, weil man einfach nicht weiß, was mit dem momentan größten Fahrer der Formel-1 wirklich passiert. Es handelt sich dabei um Lewis Hamilton. Man muss dazu sagen, alle anderen, also 19 Fahrer stehen schon fest fürs nächste Formel-1-Jahr. Doch der
Einzige.
einzige Lewis Hamilton ist noch offen. Tatsächlich wurde sein Vertrag noch nicht bestätigt und das finden viele ziemlich komisch, denn er hat die Rekorde von Michael Schumacher vor allem letztes Jahr viele geknackt. Und da ist es natürlich komisch, dass im Ende Januar, Anfang Februar noch nichts zum Vertrag feststeht, wo die Saison Ende März losgeht. Ist natürlich fraglich, was da los ist und keiner weiß so wirklich, wie es da aussieht.
Ja, zumal der Saison schon, denke ich, noch früher geplant war in Melbourne, Australien. Und jetzt eigentlich, man muss sich vorstellen, die Verträge der Formel-1-Fahrer, also die sogenannte Silly Season, fängt eigentlich schon immer Mitte der Saison an und endet dann kurz vor Ende der Saison. Ich meine, es gab natürlich jetzt auch einige, die später bestätigt wurden, wie zum Beispiel Sergio Perez, der ist jetzt spät zu Red Bull gegangen oder einige Transfers oder einige Fahrerwechsel waren schon überhaupt vor der Saison bekannt gegeben, wie dass Vettel Ferrari verlässt und Sainz von McLaren zu Ferrari geht und Ricciardo von Renault zu McLaren geht, Alonso wieder aus seinem Formel-1-Ruhestand wieder zurückkehrt und Mick Schumacher natürlich jetzt auch wieder in der Formel 1 oder jetzt in der Formel 1 ist. Ja, und das ist eigentlich ziemlich verwunderlich, weil Man hatte ja auch gesehen, Lewis Hamilton war ja Anfang Dezember an Corona erkrankt nach dem großen Preis von Bahrain und konnte somit nicht am Sakhir Grand Prix teilnehmen. Und der Williams-Fahrer, der auch Nachwuchs-Mercedes-Fahrer ist, George Russell, ist in Sakhir für ihn eingesprungen und hat ein sehr, sehr starkes Rennen gelegt und hat auch gezeigt, dass er einer der stärksten Fahrer ist und auch Valtteri Bottas, den anderen Mercedes-Fahrer, schlagen kann. Denn er hat das Rennen dominiert.
Trotz
Ja.
einiger Komplikationen, die da aufgetreten sind.
Ja, zum Beispiel die Formel-1-Autos, die Cockpits werden ja immer für den Fahrer genau maßgeschneidert gemacht. Und Lewis Hamilton ist, glaube ich, 1,72, 73, ist ja sehr, sehr klein. Und George Russell ist einer der größten Formel-1-Fahrer mit 1,85. Und der ist dann so im kleinen Cockpit gefahren und hat das Rennen dominiert, bis Mercedes dann einige Fehler beim Boxenstopp gemacht hatte, er dann noch einen Reifenschaden hatte und so die Siegchance ja geklaut wurde, möchte man fast schon sagen. Und das weckt dann ja auch bei den Formel-1-Fans dann so ein bisschen einen Russell, der jung ist, der hungrig ist, der ja eine sehr gute Performance auf Hamilton-Niveau eigentlich schon fast hingelegt hat und sicherlich auch nicht so viel Gehalt haben möchte wie ein Hamilton. Zumal jetzt in den Corona-Zeiten sieht man ja eigentlich, könnte Mercedes vielleicht sehen, der könnte durchaus interessanter werden, weil was man ja so hört, will Hamilton deutlich höheres Gehalt haben. Hamilton sei schon, man weiß ja nie so genau, was die Fahrer verdienen. Man sieht ja nicht die Verträge, aber das geschätzte Jahreseinkommen von Hamilton soll ja bei 50 Millionen US-Dollar liegen und der soll dann wohl noch mehr fordern und dann überlegt sich Mercedes, vor allem jetzt in den Corona-Zeiten, ob man das überhaupt zahlen soll. Ich meine, Hamilton ist sicherlich einer der besten Fahrer aller Zeiten und auch der beste Fahrer der Generation, der momentan Generation. Und ja, aber da guckt man vielleicht mal, wie sieht es denn da aus, ob man überhaupt das Geld zahlen muss, wenn man sieht, man kann viel weniger für einen Fahrer ausgeben und kriegt eigentlich fast genau das Gleiche. Also sicherlich ist ein Russell noch nicht auf Hamilton-Niveau, aber ich würde es sehr interessant finden, wenn Russell einsteigt. Natürlich wäre es auch was traurig, wenn Hamilton weg wäre, weil man ist so mit Hamilton aufgewachsen, aber irgendwo wird dann halt auch die Dominanz mal vielleicht weggehen. Zumal man ja auch sieht, das wäre dann vielleicht nicht unbedingt immer eine Mercedes-Dominanz, weil Verstappen kann auch einen Bottas schlagen. Und das wäre sicherlich für die Formel-1-Fans super spannend. Zumal dann 22 die große, die großen Regeln kommen mit den großen Änderungen, wo ich natürlich als Ferrari-Fan mir viel von erhoffe. Da man jetzt schon sagt, dass sie seit 2 Jahren für das Auto für die Saison hinarbeiten, hoffe ich natürlich, dass sie dann wieder um den Titel fahren können. Aber naja, was sind eigentlich deine Meinungen dazu zu Lewis Hamilton und den ganzen Themen und generell, wir können auch gleich noch über den Rennkalender sprechen, der kommen soll.
Ja, also erstmal Lewis Hamilton. Ich weiß nicht. Also es wäre auf einer Seite schade, auf der anderen Seite auch schön. Denn erstmal würden die Rekorde von Schumacher nicht alle eingestellt werden, beziehungsweise gleichgesetzt, aber nicht eingestellt. Was ich eigentlich
Überholt werden, meinst du?
ja überholt werden,
Eingestellt.
genau. Ja,
Eingestellt heißt
und auf jeden Fall wäre es auf einer Seite schön, auch für die Spannung, aber auf der anderen Seite auch schade. Und deshalb, also ich, um ehrlich zu sein, glaube nicht, dass Hamilton aufhören wird, aber muss man halt alles sehen.
Ja, und bleiben wir noch kurz beim Thema Formel 1 und zwar gibt es jetzt ja auch wieder Gerüchte über einen neuen Kalender, der ja auch schon irgendwo eingetroffen ist, mit dem Rennen Imola, was für China einspringt. Und was man ja so hört, das Rennen in Vietnam wird ja wohl nie stattfinden, ist ja letztes Jahr schon ausgefallen und
Ja,
dieses
generell die
Jahr.
ganzen Stadtrennen werden wahrscheinlich nicht stattfinden.
Genau, und zwar das Rennen in Monaco, Montreal und Baku, die sollen alle gestrichen werden und dazu sollen wieder Rennstrecken, die schon letztes Jahr im Kalender waren, zurückkehren. Unter anderem, also für Monaco soll Portimão in Portugal einspringen, für Baku das Rennen in Mugello und für Montreal soll wohl, wie man es so hört, der Nürburgring, also der Hockenheimring, wobei der Nürburgring da wohl eher die Nase vorn hat, wieder einspringen. Und dazu haben wir auch eine Anekdote zu erzählen. Und zwar ist ja letztes Jahr schon das Rennen am Nürburgring gestartet aufgrund der Corona-Pandemie. War schön, nach 7 Jahren mal wieder ein Rennen am Nürburgring zu haben, weil wir, ja, eine gute Stunde vom Nürburgring entfernt wohnen. Und wir uns dann einfach mal gedacht haben, nachdem bekannt gegeben wurde, dass da Fans erlaubt sind beim Rennen. Das war Mitte Oktober, natürlich sehr kalt in der Eifel, aber da wurde bekannt gegeben, dass Fans erlaubt sind. Dann haben wir uns nicht lumpen lassen und sind dann zum
Nürburgring
Rennen zum Nürburgring, sind zum Rennen in die Eifel gefahren und haben uns dann das Rennen angeguckt. War unser erstes Formel-1-Rennen für uns beide. Und ja, du kannst mal schildern, was da so alles war und was da so passiert ist.
ja, also in erster Linie war es erstmal atemberaubend, sowas zu sehen. Ist meiner Meinung nach gar nicht vergleichbar mit dem, was man immer im Fernsehen sieht. Im Fernsehen wirkt das schon alles sehr pompös und alles, aber wenn man da ist, diese Autos, also ich bin wirklich nicht, als das erste Mal ein Formel-1-Auto an mir vorbeigefahren ist, also diese Größe und so, das kommt, wie, was für Maschinen das wirklich sind, das kommt im Fernsehen meiner Meinung nach gar nicht so rüber. Und auch
Ja.
da war wirklich eine atemberaubende Erfahrung. Ich hätte es schön gefunden, wenn natürlich die ganzen Tribünen voll gewesen wären, dann wären natürlich auch nochmal ein feiner Beigeschmack gewesen. Aber so war es auch sensationell. Vor allem war es auch eigentlich meiner Meinung nach ein gutes Gefühl, da einer unter schon wenigeren Zuschauern zu sein und da einfach diese Chance bekommen, in dieser Zeit bei so einem Rennen dabei zu sein, was ja nicht wirklich oft vorkam, die Saison, ob es Fußball angeht oder Handball oder sonst was, dürfen ja nirgendwo wirklich viele Fans sein. Und da hatten wir wirklich auch Glück, weil man muss sagen, das Formel-1-Rennen lag genau an diesem Wochenende, war der Inzidenzwert in unserer Region seit März, glaube ich, am niedrigsten bis heute.
Ja,
Genau
das
an
ist
diesem,
krass. Genau.
genau an diesem Wochenende. Und da,
Man muss
das
dazu
finde ich wirklich atemberaubend.
sagen, wir haben, ich wollte diese Tickets haben und Marvin und ich wollten halt dahin und es sollte noch eine andere Person mitkommen, die konnte dann aber nicht, halt, weil ein Verwandter von ihm, von ihr Corona hatte. Und dann haben wir diese Tickets gekauft und ja, dann hatten wir aber gut 2,5 Wochen, meine ich, vor dem Rennen die Nachricht bekommen, dass eine Warnung da bei dem Nürburgring kam, dass wir hier einen Inzidenzwert über 30 haben und dass wir, wenn der Inzidenzwert über 30 ist, wir nicht zum Rennen kommen, außer wir haben einen negativen Corona-Test. So, Corona-Test haben wir noch beide gemacht, aber es war halt nicht sicher, ob die Tests rechtzeitig ankommen und der Inzidenzwert, der musste mittwochs unter 30 liegen. Und der war immer über 30 und dann genau an dem Mittwoch lag er bei 29,4. Die Zahl werde ich, glaube ich, nie in meinem Leben vergessen. Und ja, und genau in diesem Zeitfenster war der Wert unter 30, hat echt Schwein. Und ja, da hatten wir schon echt Glück und ja, war super. Also ich hatte schon ein paar Mal, habe ich schon mal Formel-1-Autos fahren sehen. Zumal ich war jetzt schon ein paar Mal am Nürburgring. Ferrari Racing Days, so kleinere Sachen. Aber der Sound war da natürlich noch was anderes oder ich war auch früher in den Jahren sehr oft bei der DTM. Aber, und da war der Sound ja auch mal mit den V8-Motoren extrem, aber damals, ich glaube, das letzte Mal war ich bei den Racing Days 2011 oder so und damals waren die Formel 1 Autos ja viel kleiner noch und das waren auch nur so Demo-Runden, die sind da nicht voll gefahren. Die sind auf der Start und Ziel mal mit 300 knapp, aber sonst sind die in den Kurven nicht richtig gefahren. Und wenn man dann so hört, weil man ja auch oft hört, ja, die haben nicht mehr den Sound von früher, die haben nicht mehr die V10er, V12er, V8er, das stimmt. Aber ich hätte es mir deutlich leiser vorgestellt, weil wir waren, wer sich am Nürburgring ein bisschen auskennt, wir waren in der letzten Schikane vor Start und Ziel, also einer sehr guten Überholmöglichkeit waren wir da, hatten wir dann Tickets gekauft. Und als dann als erstes Mal die Autos dann aus der Garage kamen und dann ihre Demo-Runden, also was heißt Demo-Runden, aber ihre Warm-up-Daten. Und wenn man dann da schon sieht, dass dann Hamilton oder ein Vettel oder so da mit 300 dann da angedüst kommen und mit was das wirklich für Maschinen sind und die sind auch, früher wurde immer gesagt, Formel 1 sind kleiner als gedacht, aber die waren echt groß. Und wenn man dann so sieht, wenn man die ganzen Fahrer dann, die man eigentlich nur aus dem Fernsehen kennt, dann mal live sieht, ach, war natürlich super. Auch natürlich dann auch eine coole Sache, was auch echt schön war, am Ende noch nach dem Rennen, dass dann der Mick Schumacher, der Sohn von Michael Schumacher, dem Lewis Hamilton noch den so als Art Pokal, den Helm von Michael gegeben hat, weil an dem Rennen hat Lewis Hamilton den Siegesrekord von Michael Schumacher eingestellt von 91 Siegen. Und war eine super schöne Geste, war ein super Tag, super Wetter. Natürlich ein bisschen Regen wäre natürlich auch nicht falsch gewesen, hätte natürlich noch ein bisschen Würze reingebracht. Aber
Da
es war
hatten
ein
wir auch
super
ein bisschen, da
Überraschung.
hatten wir auch ein bisschen Hoffnung, dass es Regen gibt. Denn
Das stimmt.
es hat mal angefangen zu tröpfeln und Philipp war da ganz akribisch und hat wirklich jeden Tropfen, der da, also er hat, glaube ich, jede Sekunde nachgezählt, wie viele Tropfen darunter kamen und hat, glaube ich,
Ja.
auch so gefühlt, ist er aufgesprungen, sobald ein Tropfen mehr pro Sekunde runterkam, so gefühlt.
Ja.
Aber leider, also natürlich jetzt für uns, wir waren ziemlich durchgefroren. Also für uns an sich als Zuschauer wäre es vielleicht nicht so schön gewesen, wenn es da komplett geschüttet hätte, weil wir auch
Ja.
keinen Schutz wirklich hatten. Aber fürs Rennen wäre es halt geil gewesen, so jetzt Vor- und Nachteile gehabt. Aber leider hat es dann aufgehört zu regnen und das Rennen ist ganz normal fortgefahren. Aber es war wirklich ein schönes Rennen. Ich glaube, im Fernsehen war es jetzt wahrscheinlich auch spannend, aber nicht so spannend, wie wenn man jetzt da ist. Und
Ja,
mir hat
war ein
sehr
solides.
gefallen und sobald feststeht, dass da nächstes Jahr ein Rennen ist und dass da Fans hin dürfen, bin ich auch sofort wieder dabei.
Ja, das hatten wir auch gesagt. Da hatten wir auch mit meinen Eltern drüber gesprochen, die letztes Jahr schon uns dahin gefahren hatten und die dann da dort auch so mehr oder weniger vor Ort waren, hatten auch schon direkt gesagt, würden sie direkt wieder machen. Ich nehme mir in meinem Zimmer auf, habe hier auf dem Tisch hier natürlich die Tickets noch liegen. Und selbst wenn keine Fans erlaubt wären, wäre es einfach mega, ein Rennen wieder am Nürburgring zu haben oder halt auch am Hockenheimring, wobei ich natürlich persönlich sage, das Hockenheimrennen 2019 war sicherlich ein großes Highlight, aber so, wenn man hier so nicht ganz so weit weg vom Nürburgring wohnt, ist es natürlich schon schön, dann wieder ein Rennen in der Eifel zu haben. Und ja, allein dieses einmal vor Ort gewesen zu sein und auch generell dieses Gefühl gehabt zu haben, bei einem Formel-1-Rennen mal dabei gewesen sein, war super. Und ich glaube, wenn keine Fans erlaubt sein sollten bei dem Rennen, dann würden wir uns, glaube ich, auch treffen und das Rennen zusammen gucken, was wir generell eigentlich schon oft machen,
Ja,
aber
was wir sowieso, denke ich mal, nächstes Jahr öfter machen werden müssen, da Formel 1 nicht mehr auf RTL kommt und Philipp Sky nur unten gucken kann, glaube ich. Ich habe es in meinem Zimmer,
ja.
aber Philipp kann es nur unten gucken und dann, wir haben sonst immer telefoniert bei den Rennen, das wird dann schwierig sein, aber ich denke mal, dass wir uns dann, solange es die Corona-Situation zulässt, dann auch öfter bei den Rennen sehen werden und
Ja.
hoffentlich spannende Rennen sehen.
Ja, hoffen wir mal das Beste, hoffen wir mal, dass ja, die Hamilton-Siegesserie mal reißen wird und dass vielleicht Verstappen da mal ärgern kann. Ich glaube, Ferrari dieses Jahr noch nicht ganz. Vielleicht mal wieder auf Platz 3 vorne kommen kann. Aber das können wir dann vielleicht in der nächsten Folge mal besprechen, unsere ja, Predictions zur neuen Formel-1-Saison, die dann in 2 Wochen, 2 Wochen, schon 2 Monaten in Bahrain startet. Und ja, ich würde sagen, das ist auch schon das Ende der heutigen Folge. Wir haben jetzt ja über 1 Stunde Rohmaterial, was natürlich noch alles geschnitten werden muss. Ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und ja, hast du noch was zu sagen?
Ja, an der Stelle, wo wir uns hier gerade am Ende befinden, muss ich mich auch an alle entschuldigen, die vielleicht die letzte Folge bis ans Ende geguckt haben, gehört haben. Entschuldigung. Da hat nämlich irgendwie ist da ein bisschen Material verschwunden und dadurch war das Ende ein bisschen abgehackt und ich konnte jetzt nicht komplett die Verabschiedung raushacken, deshalb war das ein bisschen abgehackt am Ende. Dafür entschuldige ich mich. Wir haben ja erst gerade angefangen. Wird sich diese Folge hoffentlich ändern? Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Hoffe, ihr habt eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder mit einem neuen Bundesliga-Talk und was alles in der Welt passieren wird, das weiß man ja heute leider noch nicht.
Und denkt immer dran, Freunde, einfach mal abziehen.